Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Jeha und hippie-yay oder was man sonst noch so sagen kann. Herzlich willkommen zur Episode 133. Der literarische Saloon hat seine Schwingtüren zum x-ten Mal, also konkret zum 133. Mal geöffnet. Und
wir haben ja noch so ein paar zusätzliche Folgen. Also
ja, stimmt, dann ist es wahrscheinlich
schon x-te Mal einfach mal stehen lassen.
Das x-te Mal. Genau. Christian Raabe aus Berlin hat mir soeben das Wort geraubt und ich bin Karin Müller.
Wie
aber
immer.
Das wisst ihr ja sowieso, wie
kennt
immer.
Kennt ihr doch nicht anders.
Und wir haben heute was total Verrücktes vor.
Mhm.
Wir haben uns wirklich mal gedacht, dass wir mal über Bücher sprechen könnten. So.
Ja, war so eine komische Idee, die mir bei unserer letzten Aufnahme oder nach unserer letzten Aufnahme, glaube ich, gekommen ist.
Also total crazy, weil weiß auch nicht, wie du da auf die Idee gekommen bist, aber ja.
Ja, kannst du mal wieder sehen.
Ja.
Ja.
Ich muss übrigens schnell mal eine Tradition fortführen, die wir im September leider unterbrochen hatten. Aber jetzt haben wir ja schon Oktober und ich möchte wirklich sehr gerne das Oktober-Motto aus meinem schlechte Kartenkalender oder schlechte Sprüche oder wie auch immer er heißt. Sorge dich nicht um dein mittelmäßiges Aussehen, dein Charakter ist viel schlimmer.
Yes, genau.
Also, das ist immer eine Frage der Perspektive.
So sieht es nämlich aus.
So sieht es nämlich aus.
Perspektive ist echt ein wichtiges Thema, ja.
Eben, also deswegen auch kleiner Disclaimer, liebe Leute. Es kann heute mal wieder zu akustischen und inhaltlichen Special Effects kommen. Wir haben beide irgendwie Männergrippe, aber andere, also unabhängig voneinander und unterschiedliche Ausprägungen vermutlich.
Yep.
Also ich bin gedopt bis in die Haarspitzen und hoffe, dass das Nasenspray und die Halstablette und sowas, dass sie funktionieren.
Ich bin gefühlt erst vor kurzem aufgestanden, aber eigentlich schon wieder bettreif. Aber für die Aufnahme wird's reichen.
Für die Aufnahme wird's reichen. Ich habe übrigens, also wir nehmen übrigens jetzt, da kommt der erste Special Effekt. Wir nehmen übrigens jetzt eine Woche vor der Ausstrahlung auf. Das heißt, wenn ihr das hört, sind wir ziemlich sicher wieder komplett genesen, hoffentlich.
Mhm.
Und
das kann man echt hoffen.
Ja, und ich freue mich über was total Tolles, denn ich bin nämlich, oder vielmehr meine innere Charlotte McGregor ist nämlich im Oktober Autorin des Monats bei Tolino. Ist das nicht cool?
Das ist sehr cool.
Ja.
Ja, da werde ich wahrscheinlich noch ein Weilchen brauchen, bis sowas jemals der Fall sein wird. Aber träumen darf ja erlaubt sein.
Ja, ich habe das gar nicht auf. Also ich meine, man hat mich einfach gefragt, ob ich da Lust drauf habe.
Also
und dann habe ich gesagt, nö, habe ich natürlich keine Lust drauf, weil also wirklich, nein. Also ich freue mich sehr und das finde ich wirklich total cool. Und ich packe vielleicht einen Link in die Shownotes dazu. Also vielleicht.
Macht Sinn. Ja. Macht Sinn. Ja, bei Tolino und was da so dranhängt, bin ich ja momentan auch so ein kleines bisschen noch dran, zumal einer der wenigen positiven Effekte meines Standortes auf der Buch Berlin war, dass ich schräg gegenüber vom Thalia-Stand war und das dann gleich mal genutzt habe, um mal zu gucken, wie es denn anlässlich der einen oder anderen Werbeaktion, die ich ja von Tolino auch zur Verfügung gestellt bekommen habe, jetzt vielleicht dann auch mal mit irgendwelchen Offline-Lesungen oder irgendwelchen anderen Themen direkt in irgendwelchen Shops mal machen könnte. Zumal mir schon von diversen Leuten erzählt wurde, dass die durchaus offen für sowas sind. Und was soll ich dir sagen? Ich hatte da einen sehr netten Filialleiter, der sagte, Mensch, also bei mir wird mit Science Fiction eher so nix sein, aber ich gebe dir mal die E-Mail-Adresse von derjenigen, die sämtliche solcher Lesungen in den Dingern koordiniert. Ja, und die habe ich natürlich auch direkt mal angeschrieben. Dummerweise ist sie gerade krank. Woher das nur kommt. da hoffe ich jetzt dann auch mal irgendwie auf eine Rückmeldung. Die habe ich direkt mit allem an Informationsmaterial zugebombt, in der Hoffnung, dass die auf die Idee kommt, Mensch, man könnte ja zusammen mit den E-Book-Bewerbungen vielleicht auch direkt noch was für gedruckte Bücher machen.
Mhm. Ja. Jo. Also
das wäre ja super. Das würde mich so richtig freuen. Dann hätte sich quasi die Buch Berlin auf eine andere Art und Weise gelohnt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, man muss ja einfach immer mal das Positive
auf sehen. Jeden Fall. Es gab ja jetzt gerade eben auch so einen Rückmeldebogen, also so eine Abfrage, die sie gemacht haben. Und da habe ich auch, sagen wir mal, keine polemischen. Das ging da ohnehin nicht so wirklich, weil sie natürlich Multiple Choice Sachen am Start hatten und nur zum Schluss dann noch so einen Freitext. Ich habe da schon, sagen wir mal, klare Worte über meine Befindlichkeiten zu dieser Veranstaltung genannt und auch gesagt, dass ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das nächste Mal wieder dabei bin.
Ja, naja, gut, aber ich meine, das ist ja auch total legitim, weil, ja, also
letztendlich ja doch aufrufen, ist es eine Sache, die ich mir sehr gut überlegen muss.
Ja, ah. Naja. Naja, also das denke ich auch, wirklich.
Ja.
Naja, das ist alles nicht so einfach irgendwie, gell?
Ja, richtig. Aber gut, das gehört ja zu unserer Welt einfach mal dazu, dass manche Sachen erst gut aussehen, dann plötzlich in eine ganz andere Richtung umkippen und man sich auf nie darauf verlassen kann, dass eine Sache, die einmal funktioniert hat, auch beim zweiten Mal irgendwie ansatzweise funktioniert. Aber es ist, wie es ist. Und wir machen natürlich wie immer das Beste draus. Und ich freue mich für dich, für deine Möglichkeit, da mal so richtig in den Fokus der Tolino Allianz LeserInnen zu geraten. Denn ja, schlechter wird es dadurch bestimmt nicht.
Das denke ich auch, also und wehgetan hat es auch nicht. Es war ein sehr cooles Interview und auch mal wirklich mit originellen Fragen. Und sehr cool. Also das fand ich schön und da habe ich wirklich Spaß dran gehabt. Und das war eine coole Sache und deswegen habe ich das echt sehr, sehr gerne gemacht und bin gespannt, was passiert. Und wenn nichts passiert, ist auch nicht schlimm. Dann habe ich einfach mal mich mal ein bisschen wichtig gefühlt. Das ist ja auch schön. Aber wir haben auch gelesen. Also nein, jetzt muss ich halt, also eine Sache habe ich nämlich noch nicht gelesen. Ich habe ja in der letzten Folge, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, weil ich ja irgendwie, glaube ich, die erste Viertelstunde nur geheult habe, wie schrecklich mein Leben ist gerade mit Überarbeiten. Und es ist übrigens immer noch schrecklich.
Jo. Du hast jetzt von mir auch noch was gekriegt.
Ja, genau, weil Christian hat nämlich jetzt wieder geliefert, hier Apple Tree Murders. Und ich hatte aber die letzten Tage nicht nur Männerschnupfen, sondern auch Besuch. Also Besuch nicht nur von Männerschnupfen, sondern auch noch von einem zweibeinigen, netten Menschen. Und ohne Schnupfen. Aber jetzt hat sie wahrscheinlich bald schon, egal.
Hier kommt wieder von Hölzchen auf Stöckchen.
Ja, jedenfalls konnte ich mir das dann noch nicht angucken, was du da so fabuliert hast. Ich habe heute das Dokument geöffnet und habe festgestellt, also was ich festgestellt habe, was mich schon mal wieder irgendwie irritiert hat, dass du gleich mal auf die erste Seite dabei über das Buch geschrieben hast, eine Ereigniskette ist auf dem Denkbrett. Also habe ich das Denkbrett angeklickt und da stand dann, musste ich erstmal ein bisschen suchen, weil ich habe ja hier nur einen Laptop-Bildschirm und du hast ja irgendwie hier 10 Monitore vor dir, also deswegen musste ich da ein bisschen rumscrollen.
Ist schwierig, da hast du recht, ja. Weil man kann diesen Startpunkt im Denkbrett auch nicht festlegen und da hast du dann im Zweifelsfall erstmal so ein bisschen zu suchen.
Ich habe es gesucht, habe es gefunden und da steht dann Erkenntniskette für LeserInnen. Willst du diese Erkenntniskette Also das habe ich nicht verstanden.
Also okay, pass auf. Jetzt nur, also das hatte nur den Hintergrund, dass ich du hattest mir ja deine Überarbeitung und Ergänzung eben halt geschickt und hattest dann da teilweise eben ja auch die Kapitel noch so ein kleines bisschen verändert oder ja, wie auch immer man es nennen will. Das sind ja manchmal sehr kurze Dinger. Da ist die Frage, ob man das als Kapitel definieren kann. Wir definieren es ja einfach mal so, weil wir ja eine Überschrift dafür haben. Aber du hast da eben die Struktur noch so ein bisschen gemacht und das passt auch alles ganz wunderbar. Ich hatte bloß an manchen Stellen das Gefühl, dass du der Meinung warst, nochmal Sachen irgendwie in den Text unbedingt als Info einarbeiten zu wollen. Und deswegen habe ich für mich, während ich da durchgegangen bin, diese Kette der einzelnen Erkenntnisse einfach mal so aufgeschrieben und mich dann gefragt, würde ich anhand dieser dieser Kette letztendlich auf dem gleichen Stand sein wie unsere ErmittlerInnen. Ja, und wäre das für mich schlüssig? Und das war jetzt einfach nur so ein kleiner Hinweis. Natürlich musst du da jetzt nichts mehr mitmachen. Das war einfach nur noch mal, dass du, weil vorher hatte ich das nämlich als lauter kleine, also während ich durchgegangen bin, als lauter kleine Notizzettel gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, wenn du jetzt nur einen kleinen Bildschirm hast, dann wird alles so voller Notizzettel gebappt sein, dass du da gar nichts hinkriegst. Ich wollte aber nicht, sagen wir mal, dir diese Sache vorenthalten, weshalb ich diesen Hinweiszettel, den ich jetzt in diesem Moment auch lösche, da reingepackt hatte. Ja, also mehr war es nicht. Wenn wir jetzt ohnehin kurz drüber sprechen, ich hatte dir ja schon kurz so ein bisschen was zu diesem Überarbeitungsmodus mit der Nachverfolgung, die du ja vielleicht aus Word schon kennst, aber hier in Papyrus noch nie angeschaltet hattest, dann einfach nur noch mal kurz was dazu sagen. Also das ist ja dieses Lupensymbol mit den Fußstapfen, die da so in den Papyrus Icons irgendwie drin sind und die haben eben halt den Effekt, dass du Schrift, die ich entweder nicht entweder ersetze, sondern also alle Schrift, die ich hinzugefügt habe, wird jetzt in grün dargestellt, damit man die von dem, was bisher geschrieben war, unterscheiden kann. Wenn jetzt ich, wie zum Beispiel in diesen Überschriften, es war was vorher da, was ich rausgeschmissen habe zugunsten dieser Sache, es aber nicht komplett einfach wegschmeißen wollte, dann wird sowas seitlich in so eine blaue Bubble gepackt, damit man es einfach nochmal weiter lesen kann.
Und dann kann ich da Finger hoch machen oder
und
runter.
Und dann könntest du im Prinzip da mit der Maus drauf gehen und dann geht es rechts an dieser blauen Bubble Daumen hoch, Daumen runter auf und du kannst das also annehmen oder nicht. Du musst allerdings tatsächlich dich dann nacheinander da langtasten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es irgendwann so eine Sache gibt, alles noch annehmen oder so.
Ich taste mich einfach.
Das wirst du sehen. Und du siehst dann im Zweifelsfall auch noch, dass selbst in diesen Bubbles irgendwas noch gelb markiert sein könnte. Und dieses gelbe Markieren hat im Zweifelsfall den Hintergrund, dass bevor ich es gelöscht oder ersetzt habe, ich es noch mit einem Kommentar versehen hatte. Und diesen Kommentar siehst du dann auch oben drüber. Zum Beispiel diesen Kommentar zum Thema Überschriften, dass also eine weitere Testleserin zwar grundsätzlich sich nie um irgendwelche Überschriften kümmert, diese sie aber gestört haben, weshalb ich dann jetzt nochmal über unser ganzes Thema Überschriften generell nachgedacht habe. Also das war das so. Und jetzt, wenn ich jetzt hier so ein bisschen weiter runtergehe, ich kann dir nicht sagen, warum es auch so in rötlich-pink eingefärbte Bubbles gibt. Das sind möglicherweise Sachen, die ich, Sachen, die ich einfach nur lösche, weil ich irgendwo anders Text hinzufüge oder ich den sowieso eigentlich nur da weghaben wollte, die wären, glaube ich, einfach in rot eingefärbt, die Bubbles, während die, wo ich etwas Gelöschtes durch etwas anderes ersetzt habe, in blau sind. Mhm. Ja, also verstehe. Ich glaube, ja, ja, ja. Das ist der Hintergrund. So, ja, ja, und ansonsten ist es tatsächlich dann eben einfach nur, achso, wenn du manchmal so eine rote Bubble siehst, die so aussieht, als wäre da einfach nur ein Strich oder eigentlich gar nichts drin, dann kann es durchaus auch sein, dass da einfach ein Leerzeichen zu viel war oder sowas in der Richtung. Ja. Okay. Also da brauchst du ja keine Sorgen irgendwie sonst drüber zu machen, dass du da irgendwas übersiehst oder die Anzeige falsch wäre. Ja, und ansonsten, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Habe ich denn hier irgendwo? Ja, nee, im Prinzip ist das eigentlich alles, was jetzt in diesem Zusammenhang vorhanden ist. Manchmal habe ich eben auch zu neu hinzugefügtem Text oder was auch immer nochmal zusätzlich so einen kleinen Infotext geschrieben, warum ich jetzt der Meinung bin, das könnte da reingehören. Also guck's dir mal in Ruhe an. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch noch mal mit deinen allerletzten Kapiteln viel Spaß dabei gehabt, sie noch ein wenig umzustricken. Nimm es mir bitte nicht übel, aber es gibt ja so den Ausspruch mancher Leute, also ich benutze das normalerweise eher nicht, aber in diesem Fall schon, ich habe es nicht wirklich gefühlt an manchen Stellen. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, dann versuchst du jetzt mal das irgendwie, das Gleiche auszusagen, was da bisher im Text steht, aber es irgendwie so hinzukriegen. Und dabei hat auch Kimberly noch eine kleine Erweiterung ihrer Rolle erfahren.
Sehr gut.
Und weil du mich ja extra drum gebeten hast, bitte rühre Kimberly nicht an. Ihr wisst jetzt alle noch nicht, wer Kimberly ist. Das werdet ihr dann erfahren, wenn ihr unser gemeinsames Werk dann lesen könnt oder hören.
Kimberly ist meine absolute Lieblingsfigur in diesem Roman plötzlich geworden. Und also ich meine, wir hatten es glaube ich letztes Mal schon erwähnt, aber wir haben nichts gesagt. Rettungsmöwe Kimberly, doch, genau. Ich habe es doch letztes Mal schon gesagt. Mehr sage ich auch nicht dazu.
Aber mehr gibt's
die Rettungsmöwe Kimberly, nein, mehr gibt's nicht.
Genau, gut. Und deswegen mache ich jetzt also unser gemeinsames Manuskript auch wieder zur?
Weil jetzt bin ich dran.
Weil nun bist du dran.
Ja, gut. Also ich werde, wenn ihr das jetzt hört, wird Christian schon längst wieder am Zug gewesen sein. Und das heißt, wenn ihr diese Episode hört, wird wahrscheinlich der finale Durchgang gleich erfolgen oder schon erfolgt sein, weil wir müssen jetzt nämlich mal langsam Gas geben. Also, just saying.
So, richtig, ich bin jetzt so am Überlegen, ob wir überhaupt, hast du denn überhaupt genügend Guthaben, um unseren ganzen Text in dieses gewisse Tool da reinzupacken?
Natürlich.
Da ist mir nämlich, als ich mal so drauf geguckt habe, auch aufgefallen, ja, das richtig. Also so, da kommen relativ schnell ziemlich viele Zeichen zustande.
Ja, das ist aber kein Problem. Das habe ich alles geklärt, cool. Das habe ich alles im Vorfeld schon recherchiert. Da erzählen wir euch aber bei anderer Gelegenheit was drüber.
Absolut.
Das wird eine sehr, sehr, sehr interessante Folge, aber das werden wir wahrscheinlich dann irgendwie entweder Ende Oktober oder Anfang November in der Folge machen und dann werden wir auch einen coolen Gast ziemlich sicher haben und dann werden wir ganz interessante Sachen erzählen, wie wir an diesem Buch dann, also wie wir den letzten Schliff gemacht haben. Ja, da so sind wir noch nicht, aber ich weiß, was ich jetzt in den nächsten Tagen tun werde und verspreche, ich werde sehr zügig daran arbeiten, dass du es dann auch sehr schnell wieder zurückkriegst.
Ist nicht so, als hätte ich jetzt gar nichts zu tun, denn immerhin liegt ja auch noch das Lektorat meiner aktuellen Thematik sehr umfangreich vor und ja, dementsprechend.
Was soll ich sagen? Ich habe auch noch jetzt eine Überarbeitung des ersten englischen Romans plus den nächsten Durchgang von dem Geheimprojekt und ach, naja, egal. Jetzt zu etwas ganz anderem. Wir haben gelesen. Yes. Wir haben viel gelesen.
Gehört und also gesehen also wirklich so viel. Ich bin mal gespannt, ob wir das alles jetzt überhaupt raushauen können.
Weiß ich nicht, aber fang mal an und halte fast dich kurz.
Nee, Ladies first, würde ich sagen.
Ja gut, jetzt habe ich ja schon so viel Text abgelassen. Na gut, aber wir sind schon bei 20 Minuten, also jetzt werde ich hier mal den Takt vorgeben. Und,
genau, zack, zack.
Ja, also ich habe gelesen, mehrere Bücher und auch zwei gehört. Also zwei Bücher, die ich euch vorstelle, habe ich als Hörbuch gehört. Die gibt es aber auch als Buch natürlich. Und ich starte mit dem Buch einer ganz lieben Kollegin, nämlich Lilly Laborde. Wir haben sie auch schon öfter mal erwähnt. Ja. Und ihr aktuelles Buch heißt Über irischen Wiesen. Und ich bin ja mit der Lilly, wir treffen uns ja einmal in der Woche zum Kaffee trinken. Und also normalerweise bin ich immer bestens im Bilde über ihr aktuelles Romanprojekt und wir weinen dann auch immer ein bisschen gemeinsam, weil das Autorinnenleben ja so schwer ist und Jedenfalls, also davon wusste ich nichts von diesem Buch. Das hat sie mir komplett verheimlicht.
Kannst du mal sehen. Da denkt man, man kennt die Menschen.
Ja, genau, bis sie es veröffentlicht hat und dann mir so dezent mal irgendwie den Link geschickt hat und dann bin ich fast umgefallen, weil das Cover ist so, 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 so süß. Da ist nämlich, man glaubt es kaum, ein Erdelterrier drauf.
Na sowas.
Und die Protagonistin heißt Charlotte.
Ach, was auch mal, was ist denn da los?
Sie hat behauptet, dass diese Charlotte nichts mit mir zu tun hat. Also keinerlei Ähnlichkeiten. Wer es glaubt. Wobei ich jetzt sagen muss, also fände ich jetzt nicht so schlimm, wenn ich da jetzt irgendwie Patin gestanden wäre. Weil die Charlotte ist nämlich recht fidel und auch ganz tough und ganz witzig. Sie hat ein... Hat's wirklich nicht leicht. Ist eine Reisejournalistin, die nach Irland fährt, weil sie da irgendwie man glaubt es kaum, weil sie Fotos machen will und irgendwie für einen neuen Reiseführer recherchiert und sie landet und dann stellt sie fest, dass ihr Gepäck nicht ankommt und also das heißt, sie hat ihre Kamera nicht und sie hat irgendwie gar nichts und naja. Und dann geht sie also mit ihrem Hund, der Hund ist mitgekommen, ja, der Airedale Terrier namens Maxi heißt er, glaube ich, ist also mitgekommen. Und sind sie dann in dieser Pension, in der sie absteigen und dann denkt sie sich, naja gut, dann mache ich halt Handyfotos, ist ja quasi sowieso irgendwie cooler und dann hat man irgendwie so Blogger-mäßig und so Blogging-Vibes und hin und her. Und dann fährt sie am nächsten Tag mit ihrem Hund zu einem Steinkreis und macht da schon schön Fotos. Und plötzlich haut der Köter ab und jagt irgendwas und sie denkt sich, ach der, oh Gott, der verfolgt ein Kind, stellt sich raus, es ist kein Kind, sondern ein Leprechaun oder wie man ihn auch spricht, diese kleinen irischen Zwerge, darf man Zwerge sagen? Ist Zwerge politisch korrekt?
Möglich.
Ich weiß nicht, wie es bei den magischen, magischen Wesen ist.
Ich glaube, also in den englischen Versionen von Harry Potter werden sie Leprechaun genannt.
Ja, Leprechaun, genau. Mhm. Also jedenfalls. So ein Wesen ist das und dieser ungehobelte Hund, der uns auch natürlich kein bisschen an reale Vorlagen erinnert, der reißt diesem armen Kerl die Jacke runter und Charlotte hat wirklich arge Mühe, ihr Biest wieder einzufangen und der Leprechaun ist wirklich not amused und man könnte sagen, er verwünscht die beiden so ein bisschen, ja, und sagt, also verflucht sie auch und challenged sie, dass sie also irgendwie einen ungeklärten Todesfall aufklären muss, von dem sie überhaupt keine Ahnung hat und sie hat ja sowieso, also sie ist ja keine Mordermittlerin und kein gar nichts. Und dann wird's richtig krude, weil plötzlich stellt sie fest, also dann ist sie irgendwie, wird sie ohnmächtig oder schläft ein und so weiter und als sie wieder wach wird, findet sie ihr Handy nicht mehr und der Mietwagen ist nicht mehr da und ihr Airedale Terrier ist plötzlich ein Dackel und also sie ist dann irgendwie 100 Jahre in die Vergangenheit gereist.
Ach,
also
sowas.
Und ist jetzt dann so als moderne Frau von 2024 muss sie sich 1924 in Irland zurechtfinden. Ah ja, und dann eben einen, und der Mordfall, der passiert dann auch gerade erst und das ist also alles wahnsinnig
hört sich irre interessant
und
an.
Wirre und es ist sehr amüsant und es ist auch wirklich sehr, sehr charmant und man fiebert so mit und und dann ist sie mit dem zuständigen Polizisten, ist sie so ganz cozy dann so im Laufe der Zeit und man sich denkt, aber die Charlotte, die ist doch eigentlich ganz solide verheiratet in der realen Zeit. Und naja, es passiert natürlich nichts und ich werde auch nicht verraten, wie es ausgeht. Jedenfalls, also ich habe Scotty davon erzählt, dass er, wenn es blöd läuft, als Dackel enden wird. Das fand er jetzt nur so mittelgut. Und sagen wir mal, er war mit dem Schluss auch sehr zufrieden. Okay. Ich auch. Ja, ein sehr, sehr nettes Buch, sehr amüsant, kann man schnell weglesen, über irischen Wiesen von der lieben Lilly Laborde.
Sehr schön. Ja, dann bin ich dran und ja, ich bin tatsächlich in den letzten Tagen, habe ich mich jetzt auf eine ja ganz persönliche Zeitreise begeben, denn ich habe das Buch, was mich letztendlich überhaupt auf das Thema Fantasy gebracht hat, ein weiteres Mal angefangen, diesmal zu hören und nicht zu lesen. Und das sind die Nebel von Avalon von Marion Zimmer Bradley. Mhm. Hat auch natürlich so ein bisschen den Hintergrund, dass wir auf unserer England-Tour, über die ich ja in der letzten Folge schon ausführlich gesprochen habe, nicht nur zu dem vermuteten Geburtsort von Artus letztendlich ja gewesen waren oder den besucht haben, sondern auch dann zum Beispiel in Glastonbury noch Halt gemacht haben, als wir in Richtung Oxford oder Stratford hochgefahren waren und uns da natürlich dann auch den Glastonbury Tor angeguckt haben mit und eben auch in diesem Ort so ein bisschen rumgelaufen sind und da relativ viele Leute gesehen haben, die ziemlich seltsam unterwegs waren, habe ich mich wirklich gefragt, okay, bei denen ist das Frühstück wahrscheinlich eher in Rauch aufgegangen, aber ja, und dann sind wir ja auch noch in Stonehenge vorbeigefahren und letztendlich wusste ich, dass in diesem Roman ja genau diese ganzen Sachen auch irgendwie nochmal Eingang gefunden haben und irgendwie wollte ich jetzt nochmal so mit dem da gewesen sein an diesen Orten, mir das nochmal vorlesen lassen. Und es ist schon interessant, wie es teilweise wirklich an Sachen mich erinnert hat, die ich gesehen habe. Teilweise aber auch offensichtlich damals, also das muss ja also im tiefsten Mittelalter halt gewesen sein, eben wirklich noch so ganz anders war, in dem also dieses Sommerland, wo Glastonbury mehr oder weniger auch drin liegt, also das, was jetzt eher Somerset wahrscheinlich geworden ist, dass die dort also hauptsächlich Sumpf und Salzmarschen und sowas hatten, sodass also Glastonbury mehr oder weniger auch in einem See auch drin lag. Und das fand ich dann also auch ziemlich interessant. Die Geschichte über die werde ich jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel erzählen, denn viele Leute kennen die eh, ist ja auch schon ein bisschen her, aber es ist letztendlich eine Artus-Sage, die eher aus der Sicht der Frauen um ihn herum erzählt wird und ich fand die schon damals erfrischend anders und ich finde auch viele der Sachen, die da zum Thema Glaube auf verschiedene Art und Weisen anbringen, dass das auch heutzutage vielen Leuten durchaus gut tun würde, da mal so ein bisschen über den Tellerrand zu blicken, wie es damals offensichtlich ja nicht der Fall war, weil da kamen halt die Christen und die kannten nur ihre Weltsicht und ja, das ist da nicht so richtig gut gegangen.
Ja, und für alle, die eine ausführlichere Meinung zu diesem von Christian dazu hören wollen, ihr könnt wahrscheinlich in 27 weiteren frühen Folgen ein Pro-Seminar zum Thema Die Nebel von Avalon von ihm euch zusammenschneiden.
Ja. Also es könnte sein, dass wir irgendwann auch nochmal direkt darüber gesprochen hatten, in einer der sehr frühen Folgen garantiert, ja.
Ja. Also sehr ausführlich, meine ich mich zu erinnern. Ich werde es jetzt nicht raussuchen.
Nee, ich habe diesmal, das habe ich nicht gegoogelt, andere Sachen habe ich gegoogelt im Vorfeld. Also jetzt hier bei uns auf unserer Seite gegoogelt, damit ich nicht jedes Buch womöglich schon mal erzählt habe, was ich heute hier um die Ecke bringe. Und glücklicherweise könnte das einzige gewesen sein.
Sehr gut, wenn du jetzt mit Aragorn gekommen wärst, wäre ich nämlich schreiend davon gelaufen, wirklich. Da wäre ich wirklich, ich habe hier gerade schon, als du sagtest, ich habe mir jetzt mal wieder ein Buch vorgeknöpft, weswegen ich überhaupt mit Fantasy und dann, oh Gott, bitte sag nicht Aragorn. Wenn du jetzt Aragorn sagst, dann, du hast nicht Aragorn gesagt, nein. Vielen Dank.
Das böse Wort, ja. Das sage ich heute nicht.
Gut. Also alle Aragorn-Fans, es sei euch gegönnt, das ist nicht mein Ding, aber egal. Also Aragorn ist super, aber wir reden nicht drüber heute.
Genau.
Dafür reden wir jetzt über ein Hörbuch, das ich gehört habe. Aha. Da bin ich nämlich irgendwie zufällig. Ich hatte so viele Credits noch auf Audible. Na, und mir dachte, das muss jetzt mal. Ja, und irgendwie im Sommer waren so viele Podcasts auf Sommerpause, deswegen habe ich echt viel Hörbuch gehört. Unter anderem dann zufällig, ich kannte die Autorin nicht, es ist aber eine amerikanische Bestseller-Autorin, wie ich inzwischen gelernt habe, die auch, also eigentlich alle Bücher oder fast alle Bücher von ihr sind auch ins Deutsche übersetzt. Deswegen kann man sie auch auf Deutsch lesen und auch hören. Und es handelt sich um Abby Jimenez, wie auch immer man sie ausspricht. Und das, was ich gehört habe, heißt Just for the Summer. Das heißt auch auf Deutsch so, also nur für den Sommer. Die Story ist ganz witzig. Der Protagonist, dessen Name mir gerade nicht einfällt, was ein bisschen peinlich ist, aber was ich sofort, eventuell sofort, wenn ich auf den anderen Link, den ich vorbereitet habe, klicke, da, Justin. Ja, er heißt Justin. Also es ist ganz süß, also der deutsche Klappentext lautet so, Justin hat ein Problem. Jede Frau, die er länger als einen Monat datet, findet nach der Trennung ihr Happy Ever After, ja? Also ihr großes Happy End. Und als ein von ihm abgesetzter Reddit-Post viral geht, kann er sich nicht mehr vor Nachrichten retten. Alle von Frauen, die ihn treffen und ihn dann abservieren wollen, um anschließend den Mann fürs Leben zu finden. Ja? Das ist natürlich irgendwie, doch dann erhält er eine Nachricht von Emma, der es genauso geht wie ihm. Ja? Emma liebt ihr unstetes Leben als reisende Krankenschwester. Mit ihrer besten Freundin Maddie kann sie das ganze Land kennenlernen und überall so lange bleiben, wie sie will. Nächster Stopp: Hawaii. Schade nur, dass ihr Datingleben alles andere als erfüllend ist, denn kein Mann scheint der Richtige für sie zu sein, nach ihr direkt seine große Liebe zu begegnen. Das verstehe ich jetzt nicht. Scheint der Richtige zu sein? Für sie zu sein. Ah, naja, genau. Und danach ihr seine große Liebe. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Ich meine, du hast ja das Buch gelesen, also insofern müsste es ja klar sein.
Long story short, also sie quatschen dann so miteinander, wie man das halt so macht, man chattet erstmal und dann telefoniert man und sie finden sich dann irgendwie gut und sie beschließen, diesen gemeinsamen Fluch brechen zu wollen. Ja? Also, dass sie sich jetzt dann treffen, dass sie sich miteinander daten und dann sozusagen ihren Fluch jeweils dann auflösen. Also sie beschließen, dass sie jetzt irgendwie 4 nette Dates haben. Und sich dann einvernehmlich trennen und dann werden sie ja automatisch dann jeweils so ihren Soulmate treffen. Und man ahnt es, so läuft's nicht. Und das ist natürlich, also so klingt, bisher klingt es nach einer total, also nach einer süßen, aber ziemlich banalen Geschichte, Love Story, und es ist ganz zauberhaft und es geht wahnsinnig ans Herz und es hat so unglaublich viel Tiefe, dieses Buch, weil da werden auch so scheinbar nebenbei wirklich richtig krasse Themen auch angeschnitten und beleuchtet und wo du dir denkst, puh, damit hätte ich jetzt im Leben nicht gerechnet. Also so ein bisschen wie bei meinen Büchern, ehrlich gesagt. Und das fand ich dann so toll, weil das kommt alles so fluffig, federleicht daher und nebenbei kriegst du dann so, denkst du dir, boah, krass, aber cool. Und ich war ganz glücklich. Als ich dieses Buch zu Ende gehört habe, war ich total glücklich und habe mich irre gefreut und habe mich so ein bisschen in meinem persönlichen Happy Land gefühlt und dachte mir, jetzt habe ich eine neue Lieblingsautorin gefunden.
Cool.
Also unbedingt lesen oder hören. Es ist wirklich ganz süß und auch wirklich ganz charmant und auch witzig und humorvoll und intelligent.
Sehr schön.
Ja.
Das, also das Thema Lieblingsautorin kann ich zumindest ansatzweise auch für diejenige, von der ich jetzt gleich zwei Sachen am Start habe, können wir uns jetzt noch überlegen, ob wir weiter bunte Reihe machen oder ob ich jetzt die beiden direkt hintereinander kurz anreiße. Und zwar ist
bunte
das,
Reihe, weil ich habe nämlich auch noch eins von Abby Jimenez,
aber das hat dann einen anderen machen wir die bunte Twist, Reihe ja. weiter, mhm. wunderbar. Und zwar, wir haben diese Autorin schon mal in einer der relativ frühen Folgen, deswegen mein Google-Ergebnis bei uns selber. Und zwar, als wir uns über das Thema Reihen unterhalten haben. Mhm. Und diesejenige welche nennt sich Tess Gerritsen und sie hat die sogenannte Risley and Isles Reihe mhm. am Start schon seit Jahrzehnten gefühlt. Mhm. Und ich habe mir mal den Spaß gegeben, dass ich zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal das erste von den beiden, mir Abendruh gegeben habe. Klingt jetzt eher nach einem Seniorenheim, ist das ganze Gegenteil. Und zwar habe ich es mir auf eine Art und Weise gegeben, wie es ein gewisses Internetkaufhaus mit A den Leuten ja durchaus zur Verfügung stellt, indem ich WhisperSync mal mhm. ausprobiert habe, weil ich sowohl das E-Book als auch das Hörbuch habe und den Gesundheit und dementsprechend dann immer mal je nachdem, wie es passen konnte, entweder am Handy gelesen oder am Handy das Hörbuch gehört habe. Mhm. Ja, und Abendruh ist letztendlich der Name eines Internats, was von einem sehr vermögenden Mann, der auch in dieser Reihe früher schon mal so ein bisschen zum Zuge gekommen ist, ein ja reicher und so ein bisschen geheimnisvoller Mensch, der auch eigentlich so ein bisschen, ach, sagen wir mal, verschwörungstheoretisch unterwegs ist, aber dabei jetzt nicht böse, sondern eher das Gute jetzt will. Und mit diesem Internat hat er etwas aufgesetzt, in dem traumatisierte Kinder letztendlich einen Ruhepol finden können, weil das mhm. in einem ehemaligen Schloss, was in riesigen Ländereien in Maine irgendwo gebaut wurde vor 100 Jahren oder so und was er erworben hat, die da also quasi voll abgeschlossen, also da kommt keiner rein, ohne dass man vorher irgendwie biometrische Scans oder sowas hinter sich bringen muss. Und die werden da, naja, erstens halt auch in ihren Themen der Traumata betreut. Also die Traumata beziehen sich hauptsächlich auch auf das Thema entweder, dass sie eigene häusliche Gewalt erfahren haben oder dass ihre Eltern ermordet wurden oder sowas. Ja, also richtig das fette Brot sozusagen. Mhm, die Kinder sind auch zum größten Teil auf ihre Art und Weise begabt, wenn auch manchmal eben sozial nicht ganz so verträglich, sagen wir mal. Und die werden da eben erstens psychologisch, aber zweitens eben auch von bestimmten Lehrern in guter Weise betreut und sollen eben auch auf das böse Leben dort draußen dann vorbereitet werden, damit sie also nicht womöglich sich in ihre Opferrolle fügen. Mhm. Nennt er das so. Mhm. Und parallel dazu wird in einer etwas kryptischen Art und Weise, wie man es ja gerne so macht, von einer unbekannten Person berichtet über ein ziemlich schiefgegangenes CIA-Thema, wo sie versucht haben, irgendwen aus dem Ausland irgendwo zu kidnappen sozusagen und in ihre eigenen Staaten irgendwie, also so irgendwo hin zu überführen, wo sie ihn einknasten, befragen, wie auch immer können, weil das eben irgendein zumindest ein Terrorismusfinanzierer, wenn nicht sogar Terrorist selber ist. Ja, und natürlich ahnt man von Beginn an schon irgendwie, dass womöglich zumindest eines dieser Kinder etwas damit zu tun haben könnte, die sich da in diesem Internat befinden. Und weil nun eines dieser Kinder, die da sind, auch ein Pflegekind von der Maura Iles, die ja die in diesem Ermittlerduo die Forensikerin ist. Mhm. Ja, weil also dieser, wie heißt er da? Julian, glaube ich. Weil der also auch an diese Schule kommt oder in dieser Schule ist, wo dann auch zumindest eins der anderen Kinder jetzt auch schon sich befindet, wird Maura, weil sie nämlich den Julian besucht, letztendlich in diese ganze Geschichte verwickelt. Und auch Risley kommt letztendlich irgendwie mit in diese ganze Sache. Es wird teilweise hin und her draußen und drinnen da irgendwie ermittelt. Dann finden sich auch die Kinder teilweise zu so einem Forensikclub zusammen und versuchen da selber irgendwas zu ermitteln, was in diesem Internat irgendwie an seltsamen Dingen passiert. Und natürlich, um den Spaß nicht zu verderben, erzähle ich jetzt nicht, wie das alles zusammenhängt, aber ist definitiv ein sehr spannender und ja, wie immer von der Gerritsen gut geschriebener Roman, der eben mal diese, nennen wir es mal, fast Kammerspiel-Thematik, dass man also zusammen irgendwie an einem Ort ist, wo man ja eigentlich nicht weg will und vielleicht auch gar nicht weg kann, aber plötzlich das, ja, die böse Thematik auch mit reingetragen wird, ja, wo man damit klarkommen muss. Also finde ich richtig gut, kann man sich geben.
Sehr gut, klingt cool. Ja, ich habe, weil ich so begeistert war von Just for the Summer von Abby Jimenez, habe ich von ihr, und ich glaube, das ist ihr Debütroman, The Friend Zone. Auf Deutsch heißt er The Friend Zone, man glaubt es kaum, aber nee, dann gibt es noch einen deutschen Untertitel, Sie sind nur Freunde, eigentlich. Und ja, er ist Feuerwehrmann und Rettungssanitäter. Sie hat ein Online-Business für Hundezubehör, aber für so Mini-Hunde, so für Schoßhündchen. Und sie hat auch einen kleinen Yorkshire Terrier namens Stuntman Mike. Und es spricht Bände, dass ich mich jetzt an den Namen des Hundes erinnern kann, nicht aber an die Namen der Protagonisten, obwohl ich dieses Buch erst vor wenigen Tagen beendet habe. Egal. Die Story, die war, also da gab es dann auch wieder, also es gab wirklich interessante Wendungen durchaus auch, aber und auch wirklich einen wirklich total krassen und sehr, sehr bewegenden Twist. Aber dieses Buch hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Mhm. Aber ich mir dachte, ach, das ist jetzt wieder alles immer nur so dieses Hin und Her und Verwicklung. Und, ich kann mich nicht auf ihn einlassen und so, weil wegen, und er möchte andere Dinge, als ich ihm bieten kann. Und da dachte ich mir nur, redet doch einfach mal miteinander.
Gott, meine Güte, noch mal.
Sag's ihm doch einfach, dann kann er ja immer noch entscheiden. Ja, ja. Also das fand ich jetzt echt anstrengend und unnötig. Andererseits, irgendwann hat sie mit ihm geredet und dann hat er halt genauso reagiert, wie ich gedacht habe, dass er reagiert. Aber dann wäre das Buch halt natürlich ungefähr nach 50 Seiten zu Ende gewesen.
So also, ist das aber, nämlich oft bei dieser Art von Büchern. Leider, ja, muss ich sagen.
Und deswegen, also The Friend Zone kann man, muss man nicht.
Mhm.
Ja.
Jo. Alles klar, womit ich jetzt zu einem weiteren Buch von Tess Gerritsen komme, nämlich dem Folgeband von Abendruh, was Der Schneeleopard heißt. Mhm. Und wie soll man sagen, sie hat diesmal ein Setting gefunden und gewählt, was kaum unterschiedlicher zu dem davor von Abendruh sein könnte, weil du nämlich einerseits Risley bei einem Mord im Bostoner Bereich irgendwie begleitest, weil da ein sehr bekannter und teilweise auch so ein bisschen kontrovers betrachteter Tier Tierpräparator ermordet, aufgefunden wird auf eine ziemlich fiese Art und Weise. Möchte ich viel Blut und so. Und gleichzeitig aber, und damit fängt es glaube ich sogar an, ebenfalls eine Person von einer Safari berichtet, die sie mit ihrem Mann und einer anderen und ein paar anderen Leuten einer Reisegruppe in Botswana macht. Und da fragst du dich dann wirklich, ja, aber also auch da bei dieser Safari geht's irgendwann so richtig ans Eingemachte, sodass mehr oder weniger da mehr und mehr die Befürchtung entsteht, irgendeiner dieser Leute da ist auch ein, nennen wir es mal Serienkiller, weil da machen diverse Leute von ihrem Ableben Gebrauch. Wobei immer mal wieder so die Frage entsteht, war das nicht doch einfach nur ein Tier oder so? Aber warum ist denn plötzlich der Jeep kaputt? Und naja, also es sind ziemlich große Schwierigkeiten, in denen diese Millie, die da berichtet, irgendwie steckt, und man fragt sich, ob sie das überhaupt überleben kann, da in irgendeiner Form. Sie schafft es dann zwar zumindest aus dieser Gruppe raus, aber das heißt ja nichts anderes, als dass sie plötzlich mitten in der also in der botswanischen, ich weiß nicht, ob es da Savanne gibt, aber auf jeden Fall alleine im Tierreich sozusagen. Mhm. Und ob sie das nun überlebt, und auf der anderen Seite gibt es
eben dann... Ich frage mich nur, wie ein Schneeleopard nach Botswana passt.
Der Schneeleopard ist nämlich der hat mal im Bostoner Zoo gelebt und ist gestorben und wurde von eben diesem Tierpräparator letztendlich sollte quasi so präpariert werden, dass er dann wenigstens als Exponat, aber leider auch wieder sehr kontrovers von einem ziemlich noch kontroverser betrachteten Radio-DJ, der gerne irgendwie sich rühmt, was er alles abgeknallt hat. Der hat dem Zoo gesagt, passt mal auf, wenn ihr mir dieses Vieh zur Verfügung stellt, dann kriegt ihr richtig viel Knete für euren Zoo in irgendeiner Form. Mhm. Und die haben sich auf diesen Deal mit dem Teufel eingelassen. Und nun ist es aber so, dass dieser Präparator dann tot ist und dieses Fell ist weg. Und es gibt dann natürlich auch noch auf diversen Arten und Weisen noch andere Leute, die da irgendwie plötzlich nicht mehr leben, teilweise auch schon ein bisschen früher schon nicht mehr gelebt haben und sowas in der Richtung. Und ein ziemlich komplexes Konstrukt, was sich dann zum Schluss natürlich sehr ordentlich auflöst, wie es Tess Gerritsen ja eigentlich immer irgendwie hinkriegt. Ist auch wieder total lesens- und hörenswert. Ich habe es auch wieder beides getan. Ist eine Sache, kann man sich echt geben. Also sowohl die Hörbuchsprecherin als auch der Text an sich können überzeugen.
Sehr gut. Und wenn ihr jetzt genauso verwirrt seid wie ich, was die Handlung angeht, müsst ihr es einfach lesen oder
ihr
hören.
Ihr müsst einfach. Es ist nämlich grundsätzlich genauso verwirrend, und das ist das, was einen letztendlich ja auch immer da, also mich zumindest, da so an bei der Stange bleiben lässt. Es mag natürlich sein, dass ich in meiner üblichen Art das Ganze noch ein bisschen komplizierter dargestellt habe, als es ohnehin schon ist.
Nein.
Aber es ist definitiv eine Sache, die man sowohl lesen als auch hören kann.
Sehr gut. Das nächste habe ich auch gehört. Leider gibt es das nur auf Englisch, auch als Buch, aber das, glaube ich, wird sich demnächst ändern. Das ist nämlich das aktuelle Buch von Christina Lauren. Das ist ein, soweit ich das jetzt im Kopf habe, ein Autorinnen-Duo, ein amerikanisches.
Christina und Lauren, ja.
Ja, genau. Ist tatsächlich so, aber so als sie treten einfach nur als Christina Lauren auf.
Das ist ja in Ordnung, das kann man
so
machen.
So wie CeCe Raven Miller, so ungefähr.
Ja, genau, so sieht es nämlich aus.
Und das war eben auch so bei meinem, als ich halt hier meine diversen Hörbuchdinger da rausgepfeffert habe. Mhm. Das kam mir dann irgendwie, wurde mir dann auch empfohlen und dann habe ich mir das auch runtergeladen. Das heißt The Paradise Problem. Und es ist wirklich, also das ist natürlich auch eine ziemlich schräge Geschichte. Story ist die Protagonistin Anna hat studiert, ist im College und um sich irgendwie ihre Wohnung zu finanzieren, heiratet sie quasi zum Schein den guten Liam Weston, von dem sie überhaupt keine Ahnung hat, wer das eigentlich wirklich ist, weil er hat jetzt, also der ist irgendwie der Erbe von so einer großen Lebensmittel-Supermarktkette in den USA, aber das weiß sie nicht. Also der muss irgendwie auch heiraten, weil er in diese günstigen Wohnungen dürfen irgendwie nur Ehepaare rein, also es ist quasi so eine Scheinehe. So startet das. Und naja, also die beiden sehen sich quasi nie, die sind Roommates und so weiter und dann irgendwann sind sie beide mit ihrem Studium fertig und haben sich quasi nie gesehen und er zieht aus und sieht aus und die Wege trennen sich und dann heiratet seine Schwester und seine Eltern machen so richtig Druck, also inzwischen ist er Professor an irgendwie einer Uni und hat natürlich überhaupt keinen Bock irgendwie ins Supermarktbusiness einzusteigen und dann muss er irgendwie zu der Hochzeit, muss er irgendwie jemand, also er hat auch immer erzählt seiner Familie, er ist verheiratet und alles glücklich und super und bababa, weil an der Ehe, also genau, es gibt nämlich auch noch so eine Klausel, der Großvater hat nämlich all seinen Enkeln irgendwie einen großen Fonds vermacht, der dann erst zum Tragen kommt, wenn alle Kinder irgendwie verheiratet sind.
Okay.
Und zwar auch dann auch mindestens 5 Jahre und ja, es ist alles. Und also naja gut. Und er erzählt immer, dass er verheiratet ist und er hat dann irgendwie auch so eine Legende, dass die Anna Ärztin sei, aber die hat zwar mal Medizin studiert, aber dann gleich wieder aufgehört und dann hat sie Kunst studiert. Sie ist Künstlerin und also eine sehr erfolglose Künstlerin bisher und hält sich ja so mit Ach und Krach irgendwie mit so üblen Nebenjobs über Wasser und ihr Vater hat Krebs und sie muss irgendwie seine Krankenversicherung zahlt natürlich nicht alles, wie es halt in Amerika so ist. Das heißt, sie muss dann ständig irgendwelche Rechnungen zahlen und dann hat sie also auch eigentlich so die Muße für Kunst. Und, naja, long story short, also er ist jetzt in desperate need of his wife und weil er nicht ohne Ehefrau zu dieser Glamour-Hochzeit dann anreisen kann. Das heißt also, er klopft bei ihr nach Jahren, nachdem sie sich nicht gesehen haben und sie hat auch gedacht, dass sie eigentlich schon geschieden sind und weil sie sich da irgendwie auch nie so groß drum gekümmert hat. Naja, und er fleht sie an, bitte komm da mit und bietet ihr also auch richtig viel Geld. Also ist im Grunde auch wieder so ganz diese ganz klassischen Tropes. Und sie kommt dann mit und gibt einigermaßen überzeugend dann auch so das Luxusweibchen, aber halt nur so sehr oberflächlich, weil eigentlich sie das halt einfach ganz und gar nicht. Und es kommt dann wirklich zu ganz haarsträubenden, schrägen und auch sehr lustigen und auch sehr, wieder herzzerreißenden Situationen. Und da dachte ich auch, das ist wahrscheinlich wieder so völlig erwartbar und im Grunde ist es das natürlich auch. Es ist also, ich meine, es geht aus, wie man sich's denkt, aber es gibt auf dem Weg dorthin ein paar sehr nette Wendungen und ja, also mir hat es sehr gut gefallen, das ließ sich gut weghören und mehr erzähle ich jetzt auch nicht, weil ich husten muss. Ich mache mich mal stumm, erzähl du weiter.
Ja, das kommt mir ja sehr gut zu Pass, dass ich jetzt komplett allein am Start bin. Ja, ich habe mich in der letzten Zeit auch noch mit einer weiteren Reihe beschäftigt, die wir, Karin und ich, tatsächlich sogar mal zusammen angefangen haben. Da habe ich, glaube ich, in einer der vorherigen Folgen auch zumindest mal so nebenbei gesagt, dass ich diese Murderbot Diaries von der Martha Wells ja tatsächlich auch mit dem zweiten Teil angefangen habe. Inzwischen bin ich mit dem vierten Teil fertig. Es ist ja so, dass zumindest diese ersten vier Dinger, das sind ja eher Novellen, die insgesamt einen veritablen Science-Fiction-Roman ergäben. Sagen wir es mal so. Ja, also es ist, ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn diese vier Dinger einfach nur ein Werk gewesen wären. Mhm. Aber ich glaube, sie hat letztendlich, ja, wie soll man das jetzt sagen? Vielleicht hat sie einfach Spaß dran gehabt, was Kürzeres zu schreiben und war sich nicht sicher, ob sie da noch irgendwie dranbleiben will oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass, und jetzt muss ich dir natürlich auch, damit du es dir aufschreiben kannst, die weiteren Titel nennen. Und zwar Buch 2 wäre Artificial Condition. Ich habe die natürlich alle auf Englisch gelesen, weil wir das durchaus ganz gern machen und ich mir ehrlich gesagt auch diesen speziellen Wortwitz und wie man es nennen will, du hast es ja aus dem ersten Teil auch mitgekriegt, vom Mörderbot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich auf Deutsch vernünftig transportieren lässt. Und ich habe dann später auch mal in irgendwelchen Rezensionen, als ich hier gerade vorhin noch mal so geguckt habe, auch gesehen, dass manche Leute sich über die deutsche Übersetzung so ein bisschen mokiert haben. Also insofern bin ich froh, die englische Version gelesen zu haben und ich würde sie euch auch, solltet ihr das können, ans Herz legen. Gut, nach Artificial Condition, was also Buch 2 ist, gibt es Rogue Protocol, das ist Buch 3 und Exit Strategy, das ist Buch 4. Mhm. Und letztendlich kann ich jetzt also nicht mehr genau sagen, welcher Teil in welchem dieser Teile vorgekommen ist. Aber wir wissen ja, am Ende von dem ersten Teil, wo Mörderbot ja letztendlich dazu gekommen ist, dass er seine Menschen, die er da ja eigentlich nur in Form eines Vertrages, den die mit so einer Company geschlossen hatten, zu verteidigen hatte, dass er die ja in irgendeiner Form letztendlich mehr verteidigt als notwendig und irgendwie auch Gefühle kann man ja kaum sagen, weil so ein Bot ja letztendlich sowas nicht hat, zumindest würde er das immer von sich weisen, auch wenn natürlich in dem Text immer mehr und mehr solche gefühligen Themen irgendwie ankommen und was ich eben auch so cool finde in diesen Büchern ist, dass er selber nie so genau weiß, ob er das nun gut finden soll oder nicht. Er sagt immer so, nein, das stört mich überhaupt nicht oder das finde ich, das brauche ich doch gar nicht und sowas in die Richtung. Aber die Art und Weise, wie er es sagt oder schreibt und vor allen Dingen die Anzahl, mit der solche Sachen dann immer wieder kommen, zeigt natürlich, dass er sehr wohl diese Gefühle in irgendeiner Form mehr und mehr jetzt wahrnimmt und ja auch in der Lage ist, offensichtlich, also er lernt immer weiter dazu, sodass ich im Verlauf dieser weiteren drei Bücher mehr und mehr die Ansicht gewonnen habe, dass die wirklich menschlichen Individuen in diesen Geschichten, bis auf ein paar dieser Leute, die er da schon am Anfang beschützt hat, eigentlich eher die Maschinen sind. Ja, also er trifft im zweiten Teil, wo er ja eigentlich nur erstmal weg will, denn er befürchtet da irgendwie zu so einer Art auch so eine Art persönlichem Sklaven dieser einen Person dazu werden, die ihn gekauft hat, mehr oder weniger. Auch wenn die wo leben, wo sowas eigentlich, wo auch solchen Art künstlichen Lebensformen durchaus Rechte zuerkannt werden. Aber Mörderbot ist eben halt der Meinung, das kann halt nicht stimmen und so. Und ich will nicht als irgendwie persönlicher Sklave da irgendwie oder Schoßhündchen gehalten werden. Und deswegen haut er halt eigentlich ab und trifft dann auf ein eigentlich Transportmittel, was er nur benutzen will, was sich aber letztendlich als ziemlich weit fortgeschrittene künstliche Intelligenz auch, die da beinhaltet ist, rausstellt und mit dessen Hilfe, schafft er dann also selber über sich einiges mehr rauszufinden. Dann letztendlich, weil er da nun einiges rausgefunden hat, will er auch noch ein bisschen mehr recherchieren, stößt dann wieder auf ein paar andere Menschen, denen er letztendlich hilft, auch wieder nicht von ihrem Ableben Gebrauch machen zu müssen, und findet dabei auch wieder Dinge raus, die er im vierten Teil eigentlich nur noch dieser Dr. Mensa, die ihn ja damals gekauft hat, irgendwie zur Verfügung stellen will, weil das eben in dem Rechtsstreit aus der Thematik, die sich im ersten Teil ergeben hat, helfen könnte, und muss dann rausfinden, dass sie eigentlich gekidnappt worden ist, und versucht dann natürlich, sie da in irgendeiner Form jetzt irgendwie zu retten. Und ob das alles funktioniert, müsst ihr leider selber rausfinden, wenn ihr dann Buch 1 bis 4 euch mit hoffentlich viel Genuss reinzieht. Denn ja, also wenn man Science Fiction mag und eben mit diesem Sprech, mit diesem technischen, da irgendwie daran Spaß habt, denn geil. Also wirklich, macht viel Spaß.
Sehr cool. Und es gibt ja dann noch weitere Teile, habe ich gerade gesehen.
Es gibt noch weitere, weil ich habe mir natürlich dann irgendwann gesagt, du wirst sie doch sowieso alle lesen. Und jetzt bin ich also bei Band 5, was aber, wie ich inzwischen gelesen habe, ein veritabler Roman dann ist.
Naja, macht ja nichts.
Ja, eben. Soll mir nur recht sein.
Hat man länger Vergnügen dran.
Ja.
Ja, ich habe jetzt das nächste Buch, also ich hätte noch zwei in petto.
Komm, von dem raus. Ja, wir haben doch sowieso jetzt gerade eben schon
die Stunde gerissen.
Also jetzt lass uns weitermachen, weil...
Aber wir reden dann heute nicht mehr über Serien, das machen wir dann anders. Nein, das können wir heute nicht machen. Christian, das schaffe ich nicht mehr, weil meine Stimme...
es geht nur über Bücher, ja, richtig.
Es geht nur über Bücher. Ich habe jetzt ein Buch, das habe ich noch nicht ganz fertig gelesen, da bin ich bei exakt 66%. Mhm. Kleines Shoutout an unsere liebe Kollegin Vera Nentwich von Die Zwei von der Talkstelle. Ich lese gerade deinen aktuellen Roman, den Biene-Hagen-Roman Tote singen selten schief.
Aha.
Und ja, also die Chorleiterin eines Frauenchors kam gleich im ersten Kapitel unschön zu Tode.
Na, wenn schon, dann schon.
Und das war, ja, und die Biene war da gerade zum ersten Mal bei der Probe, weil sie auch noch nicht sicher war, ob sie wirklich Bock hat, irgendwie im Chor zu singen. Mhm. Und dann stellt sie fest, dass sie eigentlich Bock hat, und dann stellt sie weiter fest, dass die Chorleiterin tot ist.
Scheiße.
Und dann wird sie beauftragt von anderen Mitgliedern des Chors und einer ihrer besten Freundinnen, dass sie doch da mal Nachforschungen antritt, und das tut sie auch. Und ja, und dann kommt es zu einem beinahe zweiten Mord. Also bisher ist er jedenfalls, also hat's die das potenzielle Opfer überlebt. Wer weiß, ich bin mir nicht sicher, ob es der Mörder dann nochmal probiert bei dieser Dame. Ich hoffe nicht. Es passieren dann auch noch ein paar andere Dinge in Bienes Privatleben. Sehr interessant. Und ich habe einen fiesen Ohrwurm. Das ist wirklich... Also ich meine, bisher gab es in diesem Roman, es gab eine Chorszene ganz am Anfang. Und da haben sie Eternal Flame einstudiert. Und seitdem habe ich nonstop dieses Lied als Endlosrotation bei mir im Kopf. Ja, genau.
Give me your hand. Ja, gut.
Ja, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Es ist aber sehr vergnüglich zu lesen. Und ja, also Tote singen selten schief von Vera Nentwich.
Oha. Du hast dann noch was am Start, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Gut, dann würde es passen, dass ich jetzt mein letztes Werk, was ich zwar noch nicht gelesen und auch noch nicht gehört, aber irgendwie doch schon gehört habe, zum Besten gebe, und du machst dann den Abbinder sozusagen.
Okay.
Fein. Also, weshalb ich jetzt gerade wieder schon so ein bisschen seltsam gesprochen habe, das hat den Hintergrund, dass es mir und ungefähr 999 anderen Leuten im Sendesaal des Rundfunk Berlin-Brandenburg persönlich vom Autor vorgelesen wurde, in Teilen, und ich mit Sicherheit sagen kann, dass ich es lesen werde. Bei diesem Autor handelt es sich um eine Person, die man eher aus Film und Fernsehen, wie es so schön heißt, kennt. Und zwar ist das Sabine Tambrea. Ich weiß nicht, ob ihr euch unter dem Namen selbst was vorstellen könnt, aber wenn ihr zum Beispiel die Kudamm-Fernseh, also Miniserien gesehen habt, oder auch Babylon Berlin. Dort gibt es, also in der Kudamm-Serie gibt es ja einen Typen, der, naja, ja eigentlich eher so ein Bad Guy ist in irgendeiner Form, indem er eine der Protagonistinnen ja eigentlich sogar vergewaltigt, wenn ich mich recht erinnere. Und daraus ja dann sogar auch ein Kind entsteht, was ja auch Stein des Anstoßes hin und her in dieser Serie sehr ist. Und der in der dritten oder vierten Staffel, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir gerade sind, letztendlich aber mit so starken Depressionen versehen ist, dass er dann ins Wasser geht. Ich weiß nicht, ob ihr euch da jetzt, ob du dir schon jemanden darunter vorstellen kannst, Karin. Also es ist ein...
Ich habe ihn gerade mal gegoogelt.
Ja, genau. Es ist ein ja durchaus mit so einem melancholischen Flair versehener Mensch, der aber auf der anderen Seite, wenn er lächelt, dann geht wirklich die Sonne in seinem Gesicht auf. Ist ein ganz feiner Mensch, also so zumindest so, wie ich ihn jetzt da live wahrgenommen habe. Und der hat jetzt gerade seinen frisch erschienenen Roman Vaterländer vorgelesen. Und der Witz ist, eigentlich ist es eine autobiografische Geschichte, mehr oder weniger. Und er wurde deswegen auch von dem Moderator darauf angesprochen, warum es denn ein Roman ist. Und er meinte selber, es ist tatsächlich so, dass er nur auf diese Art und Weise quasi in der Lage war, diese sehr nahegehenden Themen überhaupt irgendwie bearbeiten zu können, indem er sagt, das ist ein Roman und nicht meine Geschichte, in dem Sinne, auch wenn er tatsächlich über sich und über seine Familie da erzählt. Jetzt mal kurz zum Inhalt, was ich sehr interessant finde. Also dieses Buch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird quasi aus der Sicht des kleinen Sabine darüber berichtet, wie also die Familie, also Mutter, Schwester und er in Deutschland ankommen, nachdem ihnen die Ausreise aus Rumänien gestattet wurde. Und der Vater sie dann quasi in ihr neues Leben in dem, naja, dann in der neuen Heimat, in dem neuen Vaterland sozusagen, jetzt versucht einzuführen und hin und her. Das ist also die eine Seite. Dann gibt es einen zweiten Teil, in dem er quasi die Aufzeichnungen seines Großvaters über die fürchterlichen Sachen, die er während der Ceausescu-Zeit durch die Securitate erdulden musste, beschrieben wird. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, wo letztendlich die Flucht des Vaters alleine nach Deutschland erzählt wird. Er ist nämlich, also die Eltern sind beide Musiker gewesen, sind es immer noch, wie auch immer. Und er hatte damals eben die Möglichkeit, aufgrund einer Tournee, die nach Frankreich, glaube ich, ging, dann einfach da zu bleiben, sozusagen. Mhm. Aber er musste eben seine Familie zurücklassen. Und das ist ja nun auch wieder ein Ding. Ja, also was muss einem Menschen passieren, damit er so etwas tut? Und da habe ich, also ich habe sehr viel Respekt vor diesem Buch, also auch es zu lesen und das, mit dem man dann konfrontiert wird, da eben letztendlich zu lesen. Man hat auch sichtlich gesehen, dass es den Sabine selber noch sehr angefasst hat, als er da manche Sachen gelesen hat. Also gerade dieses dieses eine Ding, wo es darum ging, dass der Vater dann eben mit sich noch ringt, gehe ich jetzt oder gehe ich doch wieder zurück und so. Also da hat man wirklich so den Menschen hinter der Person, als die man ja so einen in der Öffentlichkeit stehenden Schauspieler und so sonst ja eher wahrnimmt, den hast du da sehr gemerkt. Mhm. Also schön. Ist wirklich eine Sache, wenn man sich mal so ein bisschen schwereren Stoff geben will, der aber trotzdem, also das, was wir hören konnten, war gut erzählt, dann Vaterländer von Sabine Tambrea.
Sehr schön. Ich merke, also ich habe mich jetzt mehrfach stummschalten müssen, weil ich so husten musste. Deswegen will ich gar nicht mehr viel jetzt zu meinem letzten Buch sagen, zumal ich es auch noch gar nicht gelesen habe. Aber ich ein Wort dazu, der Autor heißt Ray Naylor. Das Buch heißt, ich habe es mir auf Englisch gekauft, The Mountain in the Seas, gibt es aber auch auf Deutsch inzwischen schon, Die Stimme der Kraken. Ich habe dieses Buch gesehen bei der Wiedereröffnung des fantastischen Buchsalons in neuer Location jetzt vor ein paar Tagen. Und war schockverliebt. Also das war mal so ein klassischer Coverkauf, weil da wirklich ein großartiger, bisschen gruseliger Riesenkraken da vorne zu sehen ist. Mhm. Und auf grünem Hintergrund. Und ich habe mir gedacht, das irgendwie hat mich dieses Buch, es hat meinen Namen gerufen. Und ich kaufe ja nie Papierbücher, muss ich wirklich sagen. Das kommt irgendwie, also alle 100 Jahre mal vorgefühlt, dass ich ein Papierbuch kaufe, weil ich ja eigentlich auch am liebsten nur noch E-Books lese. Aber das war einfach so hübsch, dieses Buch, dass ich es einfach kaufen musste. Und ich glaube, die Story wird sehr spannend. Das ist irgendwie so eine wahrscheinlich eher dystopische Geschichte, auch die so in der nahen Zukunft spielt. Mhm. Also wahrscheinlich wäre es genau dein Cup of Tea. Es wird irgendwie eine Krakenart entdeckt, die wohl wirklich noch intelligenter ist, also so richtig intelligent, also oder vielleicht genauso intelligent wie die aktuellen Kraken, wo wir immer noch denken, dass sie sich wunderbar als gegrillt auf dem auf dem Teller machen, irgendwie als, du weißt schon, kleine Tintenfischringlein und solche Sachen. Und das ist, glaube ich, so eine Mischung aus Öko-Thriller, Umwelt-Dystopie und irgendwie natürlich irgendwie wieder fürchterlicher Machtkampf zwischen den unterschiedlichsten, Kräften, die die ganz unterschiedliche Dinge vorhaben, ja. Also und die Kraken machen da wohl auch mit, weil die finden das natürlich auch nicht so geil und die würden, glaube ich, die Menschheit auch am liebsten loswerden. Also
ja, das kann ich mir vorstellen.
Bin sehr gespannt, also da werde ich dann drüber erzählen und drüber berichten, wenn ich es dann gelesen habe, aber optisch, also ein Knüller, mehr sehr kann ich cool. dazu noch nicht sagen.
Ja, in diesem Sinne drücke ich hier jetzt ganz schnell auf einen Knopf und wir verabschieden uns, bis zum nächsten Mal. Schaltet auch in zwei Wochen wieder ein.
Unbedingt.